Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir relevante Zukunftsthemen für unsere Stadt diskutieren. Diese Folge fällt in den August, einen Monat, in dem viele Menschen in Hamburg Urlaub machen und aus dem Urlaub zurückkommen. Am 19. fängt die Schule wieder an. Der Alltag setzt wieder ein und mit ihm ein kollektiver Moment, den wir alle kennen. Der Akku ist eigentlich frisch geladen und trotzdem fühlt er sich nach 2 Wochen schon wieder halb leer an. Genau das ist heute unser Thema. Als Energieversorger wissen wir ziemlich genau, wie man eine Stadt mit Energie versorgt. Aber heute fragen wir, wie versorgen wir eigentlich uns selbst? Warum haben wir das Gefühl, nie genug Zeit und nie genug Energie zu haben, obwohl wir objektiv nicht weniger Zeit haben als früher? Und was macht dieses Dauergefühl von Beschleunigung und Erschöpfung mit uns? Das ist nicht nur eine persönliche Frage. Das ist eine Frage, die unsere Stadt, unsere Verwaltung, unsere Unternehmen prägt. Denn eine Stadt kann nur so viel Zukunft gestalten, wie ihre Menschen auch Energie dafür haben. Und darum sitzen hier heute 2 Menschen, die genau über dieses Thema sprechen können und es für uns in den Alltag übersetzen können. Lena Wittneben, du bist Coach, Speakerin und Autorin aus Hamburg. Du veröffentlichst am 27. August dein neues Buch, Ganz gelassen unperfekt, Erfolg und Zuversicht jenseits vom digitalen Dauerrausch und Selbstoptimierung. Du arbeitest seit Jahren mit Führungskräften und Teams an der Frage, wo geht uns im Alltag Energie verloren und wie bleibe ich selbst in einer beschleunigten Welt nicht auf der Strecke? Herzlich willkommen.
Ja, moin Christina, vielen Dank für die Einladung.
Und dann sitzt hier noch Christine Fratz, Gründerin und Direktorin des Instituts für Zeitgeistforschung. Du hast am 13. Juli dein neues Buch Denkgefängnisse veröffentlicht und beobachtest gesellschaftliche Strömungen, Trends und das, was Menschen wirklich bewegt, oft bevor es ihnen selbst bewusst wird. Du fragst nicht, wo geht es schnell, sondern wohin fließt gerade die Energie unserer Gesellschaft und was erzählt uns das über unsere Werte und Sehnsüchte? Herzlich willkommen, Christine.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid. Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken und heute fragen wir, was können wir tun, damit wir vor lauter Zeitdruck überhaupt noch merken, in was für einer wunderbaren Stadt wir eigentlich leben. Wir sitzen hier wieder in der Endetage, in der Hauptverwaltung der Energiewerke in Tiefstack mit Blick über die Stadt. Lena, fangen wir mal mit dir an. Ich weiß, dass du morgens immer aufstehst und erstmal Sport machst, um in den Tag zu kommen. Du lädst also eigentlich erstmal deinen eigenen Akku richtig gut auf, bevor du ihn anzapfst. Wenn du von hier aus auf Hamburg schaust, was siehst du eigentlich an dieser Stadt, was dir Energie gibt? Und was zieht dir vielleicht auch welche?
Vielen Dank für die schöne Einstiegsfrage. Die ist ja gleich auf einer ganz, ganz großen Metaebene. Spontan aus dem Lameng heraus, ich liebe es einfach ins Grüne zu schauen. Ich schaue gern aufs Wasser und bin einfach unglaublich dankbar, dass wir in Hamburg einfach diese Möglichkeiten haben. Und ich lebe auch selbst in einem sehr grünen Stadtteil in Eimsbüttel. Und wenn ich morgens bei mir mit dem Rad starte, um zum Sport zu fahren, ja, habe ich einfach auch schon das Glück, dass ich es durchs Grün radeln darf. Und Sport ins Grüne, ein guter Kaffee, vielleicht eine schöne Nachricht per WhatsApp oder wie auch immer. Das sind für mich so vermeintlich ganz, ganz kleine Dinge, die mir ja aber schon richtig gute Energie für den Tag geben. Mhm.
Kann ich total gut nachvollziehen. Ich fahre immer mit dem Fahrrad hier nach Tiefstack und da fahre ich ab den Deichtorhallen an so einem Kanal längs und es lädt auch meinen Akku einfach immer wieder total auf und ich denke jedes Mal, wie schön ist diese Stadt. Christine, du beobachtest als Zeitgeistforscherin, was Menschen wirklich bewegt, hinter den Headlines, hinter den Trends. Hamburg heute, was fällt dir denn auf, wenn du von hier aus auf die Stadt blickst? Was ist der Zeitgeist dieser Stadt gerade? Eher aufgeladen oder eher erschöpft?
Sowohl als auch, wie immer in unserem Leben. Wir kriegen ja selten, dass wir in einer ganz bestimmten Spitze, also ganz leer oder ganz voll, uns die ganze Zeit aufhalten. Und ich finde, Hamburg schafft aber einen wunderbaren Spagat zwischen Beschleunigung und Qualität. Und das ist immer das, was mir auffällt, wenn ich in Hamburg bin. Und das gibt irgendwie auch einen gewissen Frieden, dass diese Stadt ist, die sich entwickelt, aber dabei nicht versucht, diesen Qualitätsverlust über Bord zu werfen, sondern das zusammenzudenken. Und ich glaube, das macht Hamburg auch zu einem entspannten Ort, wenn man hier einfach wohnt und wandelt.
Das klingt sehr schön, dieser Spagat zwischen Beschleunigung und Qualität. Lass uns mal mit den Fakten anfangen. Objektiv haben wir ja heute nicht weniger Zeit als 1995 oder 2005 oder 2015. Wir arbeiten nicht länger, sondern teilweise sogar kürzer als früher. Und doch haben wir dieses Gefühl, ständig gehetzt zu sein, ständig auf Reserve zu laufen. Und es ist meiner Ansicht nach auch noch größer geworden. Was hat sich denn wirklich verändert? Also nicht in den Uhren, sondern im faktischen Erleben. Und was erzählt dir der Zeitgeist über diesen Widerspruch?
Auf jeden Fall haben wir eine starke Verdichtung unseres Lebens festgestellt. Alles, was eine Einzelperson heute in ihrem Leben leistet, war früher auf mehrere Schultern verteilt. Also jetzt vielleicht nicht 2015, aber auf jeden Fall 1915. Also viel von dem Bereich, den wir im Haushalt hatten, um überhaupt einen Haushalt aufrechtzuerhalten, hatten wir noch keine Waschmaschine, keine Spülmaschine. Das war schon auf mehrere Leute verteilt, das zu machen. Und wenn du dir die Entwicklung anguckst, hat eine Person immer mehr Aufgaben, wodurch sie natürlich aber auch technische Unterstützung bekommt. Und diese technische Unterstützung, die nimmt ja weiter Anlauf. Wir haben ja jetzt nicht nur Waschmaschinen und Spülmaschinen, wir haben ja jetzt auch KI, mit der wir eine Reise buchen können. Wir können gucken, wo der Weg ist, wenn man jetzt sagt, wir fahren jetzt mit der S-Bahn und so weiter. Das heißt, wir haben im Prinzip technologische Unterstützung, aber wir haben keinen Service mehr in dem Sinne. Und wir müssen uns die ganze Zeit, jeden Tag aufs Neue überlegen, wie wir unsere Sachen hinbekommen, unsere Steuererklärung, die Anträge für die Kita, die Anträge für die Elternzeit, zu gucken, wo kriege ich einen Facharzt her und so. Es fällt letztendlich alles, die ganze Komplexität unseres Lebens fällt auf unseren Schreibtisch. Und zwar von jedem, sofern man eine erwachsene Person ist. Ist auch kein Unterschied mehr, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Du musst am Ende alles selber machen und musst dir gucken, wie du dir die Unterstützung technisch im Internet, irgendwelche Hotlines und so weiter, musst dich überall durcharbeiten, um dahin zu kommen, wo du hin willst, in allen Lebensbereichen. Dazu hat sich verdichtet, dass wir uns gesund ernähren müssen, dass wir Zeit für Sport finden müssen, dass wir unsere Kinder nicht vor YouTube vergammeln lassen dürfen. Auch da müssen wir uns einfallen. Also es ist ein Wahnsinnsprogramm und wir kriegen natürlich wesentlich mehr unter und haben natürlich hohe Lebensqualitäten in vielen Bereichen, aber das führt zu dieser Verdichtung.
Lena, jetzt hat Christine gerade von der Verdichtung gesprochen, aber ja auch gesagt, dass wir wesentlich mehr in unserem Leben unterkriegen. In deinem neuen Buch geht es um dieses permanente Gefühl, nicht genug zu funktionieren, nicht genug zu leisten und irgendwie auch nicht genug zu sein. Also ein Dauerbetrieb ohne Ladepausen. Wo beginnt das also? In der Kindheit? Beginnt das in der Schule? Ist das was, was mit dem Job beginnt? Oder ist das eher ein kultureller Strom, in dem wir alle gemeinsam treiben?
Ja, also auf jeden Fall sehe ich da ein Mosaik aus all den Dingen, die du gerade skizziert hast. Und ich bin systemische Coach, also ich bin keine Therapeutin, ich habe kein Psychologiestudium absolviert. Und natürlich spielen bei allen und bei jedem eine individuelle Prägung mit, ne? Und die viel zitierten Glaubenssätze. Und nichtsdestotrotz schaue ich immer gerne aus einer strukturellen Perspektive, aus einer historischen drauf. Und früher, ganz basal runtergedampft, haben wir halt vielleicht eine Handvoll Menschen gehabt, mit denen wir uns verglichen haben, ne? Sei es jetzt der Nachbar oder die Kollegin oder vielleicht noch jemand im Sportverein. Und heute haben wir in so vielen sozialen Netzwerken eine Vielzahl von Menschen, ja, und auch häufig sind es noch nicht mal Menschen, sondern, ne, liebe Grüße an die KI-Avatare in Social Media, mit denen wir uns permanent vergleichen, ne? Aber natürlich, oder einfach auch vergleichen, wir sind noch im Prozess und jemand anders ist aber schon längst fertig. Und dazu kommt genau das, was Christine ja auch skizziert hat, das ist eine wahnsinnige Verdichtung, das ist eine wahnsinnige Beschleunigung, der Selbstoptimierungswahndruck, ja, also was wir alle schultern sollen, auf diesen zwei Schultern und dazu natürlich noch eine VUCA-Welt, ja, eine Krise jagt die nächste und dabei aber bitteschön auch immer noch gut drauf zu sein, ne? So liebe Grüße von der toxischen Positivität und das macht natürlich was mit einem jeden von uns und wenn wir eben permanent gespiegelt bekommen, ja hier, guck mal, das kriege ich aber hin, ich sehe so gut aus und ich bin hier digitaler Nomade und bababababa, dann ja, kommen wir natürlich vielleicht mal schneller in den Vergleichsmodus und denken so, uiuiui, wo bin ich denn da eigentlich verortet?
Und noch ein Gedanke zum Thema Zeit und Energie. Manchmal ist der richtige Moment einfach jetzt. Zeit für eine Ausbildung oder Zeit für einen neuen Job. Die Hamburger Energiewerke bilden aus, mitten in der Energiewende. Wer gern anpackt, wird Elektronikerin oder Elektroniker für Betriebstechnik und hält Heizkraftwerke und Pumpstationen am Laufen. Wer es schneller mag, der neue Beruf Industrieelektrikerin oder Elektriker mit Zusatzqualifikation Solartechnik dauert nur 2 Jahre. Und wer Technik und Umwelt verbinden will, studiert dual Bachelor Green Technologies. Aber nicht nur für den Berufsstart lohnt sich der Blick. Ob Ausbildung, duales Studium oder der nächste Schritt mitten im Berufsleben. Bei den Hamburger Energiewerken gibt's Jobs quer durch alle Bereiche. Also, Zeit, die eigene Energie in etwas Sinnvolles zu stecken. Schaut in die Ausschreibungen auf unserer Website. Uiuiui, wo bin ich da eigentlich verortet? Christine, Lena hat jetzt diesen Vergleichsmodus angesprochen. In deiner Arbeit als Zeitgeistforscherin beschäftigst du dich damit, wie sich kulturelle Strömungen verändern. Und eine These, die jetzt auch schon so ein bisschen angeklungen ist, könnte ja sein, es geht weniger um Zeitmangel als eigentlich um Energiemangel durch Beliebigkeit oder wie Lena das nannte, diese Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben zu viele Möglichkeiten und jede offene Option kostet Kraft, weil wir eben ständig unter dem Druck stehen, den richtigen oder vermeintlich richtigen Weg wählen zu müssen. Ist dieses Dauergefühl von Unzulänglichkeit vielleicht ein kulturelles Konstrukt, also ein Denkgefängnis, dem wir unbewusst unterliegen? Und was meinst du, unterscheidet sich diese Erschöpfung grundlegend vom klassischen Zeitmangel früherer Generationen?
Auf jeden Fall ist das ein Denkgefängnis, weil daran für uns die Idee von einem gelingenden Leben geknüpft ist. Also wenn wir das alles schaffen, dann schaffen wir auch das Leben und deshalb tun wir so viel Energie da rein, in der Hoffnung, dass dann irgendwann das gelingende Leben stattfindet. Was ich mir angucke im Gegensatz zu früheren Kulturen, ist immer, wie wir unsere gegenwärtige Zeit kompensieren. Das ist immer ein ganz guter Indikator, um zu gucken, sind wir noch dabei, diesen Bereich zu optimieren oder sind wir dabei, Erschöpfungsmanagement zu machen. Und ich gucke mir das immer gerne an. Es gibt in der Kulturwissenschaft eine Theorie, die heißt das Dazwischen. Und da findet sehr, sehr viel Leben statt, nämlich dass wir heute den Sport nämlich skippen und eben auch die Zahnpflege ein bisschen reduziert haben, weil wir einfach zu müde sind. Ne, das ist dieses Kleine dazwischen und das ist dann der Punkt, wo wir irgendwann uns wünschen, dass das mehr in unserem Leben ist und nicht immer nur heimlich irgendwie gemacht werden will. Wir wollen vielleicht mal einen ganzen Tag Katzenvideos gucken und würden aber heute noch keinem davon erzählen, dass wir das getan haben, sondern werden unsere Bowl dann auf Instagram posten, die wir gegessen haben, während wir Katzenvideos geguckt haben. Also für eine Zeitgeistforscherin ist die Idealvorstellung, die im Moment herrscht, im Prinzip nur ein Indiz zu gucken, dass man sich anguckt, wie kompensieren wir das? Ich hatte einen wunderbaren Ethnologieprofessor, der hat mal zu mir gesagt, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne, zwei Fragen an die Kultur stellen. Die erste, woran glauben Sie? Und wir glauben an Leistung, wir glauben an Selbstoptimierung und ja, vor allem das zusammenzubringen. Und die zweite Frage, die man sich stellt, welche Drogen nehmen die Leute, um ihren Glauben auszuhalten? Und bei uns ist das Kaffee. Auf jeden Fall sehr viel Kaffee und irgendwann mal auf Netflix zusammenbrechen. Also ich gucke mir an, wo die Leute in dem System kollabieren. Und dann, wie gesagt, wir machen schon lange Erschöpfungsmanagement mit Kaffee trinken, Energy Drinks in 28.000 Brands und Varianten und Versprechungen. Gesundes Essen ist auch eine Form, um das alles durchzuhalten. Den Muskelaufbau zu gewähren ist auch eine Form, um das durchzuhalten. Jetzt machen wir ganz viel Schlafmanagement in der Hoffnung, es durchzuhalten. Das ist unglaublich, wie lange wir versuchen, uns zu optimieren, um ein System zu schützen, was uns erschöpft. Und dann gucke ich mir an, wo es kippt. Und wenn die Leute jetzt aber in solche Drip-Drip-Bars rennen, wo sie sich dann in der Mittagspause, du drehst die Augen, aber letztendlich ist es eine spannende Information, versuchen mit Immunboostern und irgendwelchen Meyers-Cocktails mit Mineralien irgendwas aufrechtzuerhalten, dann kippt das in Erschöpfungsmanagement. Und von dort wird es interessant, wie wir uns wandeln. Wo werden die ersten rauskippen? Wo ist dieses Silent Quitting nicht nur im Job, sondern auf einer größeren kulturellen Ebene? Wo hören die Leute auf, ihre Kinder für dieses System fit zu machen, weil sie sagen, das funktioniert nicht mehr? Wo entsteht Druck, in welchen Lebensbereichen, dass die aufhören, diesem Versprechen von einem gelingenden Leben hinterherzujagen? Und da entsteht Zeitgeist, genau an diesen Punkten. Zeitgeist folgt nie dem Ideal, sondern immer der Kompensation. Und das war zu anderen Zeiten, zu deinen anderen Fragen natürlich anders. Die haben anders kompensiert zu früheren Zeiten. Und deshalb ist der Vergleich letztendlich für uns nicht so interessant, weil wir haben komplett neue kulturellen Kategorien entworfen, unsere Zeit zu füllen. Also haben wir neue Kategorien, sie zu kompensieren. Und von dort aus wissen wir, wo wir eigentlich die Sehnsucht ist und wie es weitergeht.
Lena, da bin ich total gespannt, wie du das wahrnimmst in deiner Arbeit. Christine hat jetzt gerade diesen Begriff benutzt vom Silent Quitting. Und das ist ja eigentlich die ultimative Resignation im Job, vielleicht sogar darüber hinaus im Privatleben, ohne der Umwelt auch noch Bescheid zu geben, dass das eigentlich stattgefunden hat. In deinen Workshops mit Führungskräften und Teams, was sind denn da die Top-Themen, wenn es um Zeit und Energie geht? Ist es der Job oder ist es eben genau dieses Gefühl, über das wir eben gesprochen haben, auch im Privatleben alles richtig machen zu müssen? Wo sind die größten Energiefresser?
Auch da kommt natürlich wieder ganz, ganz viel auf einer individuellen Ebene als auch auf einer strukturellen Ebene zusammen. Und in meiner Wahrnehmung sind die Themen Fokus, Konzentration, Produktivität. Und mir geht es immer darum, den Begriff der Produktivität auch ganz neu zu konnotieren, ne? Und weniger an einen Selbstwert zu koppeln. Ja, es gibt, ich glaube, von Tim Reichel, dem Autor, den Buchtitel Busy is the New Stupid. Ja, und einfach wieder, oder auch nicht dieses Busy or Boring, sondern einfach zu gucken, es geht nicht darum, bei einer Produktivität die Schlagzahl zu erhöhen, sondern vielmehr wirklich zu reflektieren, was sind denn meine Ziele? Also zahlt das, was ich hier jeden Tag am Schreibtisch hustle oder in den viel zitierten Meetings, ja, auch da wieder liebe Grüße ans sogenannte Fake Work. Sind mitunter immer ein paar viele Anglizismen dabei, aber viele Dinge, gerade im Zeitmanagement, wobei ich mal lieber von Energiemanagement spreche, dazu vielleicht später, kommt halt aus dem angloamerikanischen Raum, das nur so als Seitennotiz. Und deshalb geht es mir darum, dass die Menschen wieder mehr überlegen, was ist denn wirklich mein wahres Ziel? Ja, oder das Ziel der jeweiligen Unternehmung, was einfach auch mein Jobprofil mit sich bringt. Und in Ergänzung natürlich der Fokus, die Konzentration, weil wir werden permanent rausgerissen. Ne? Sei es jetzt die Kollegin, die sagt mit, hast du mal 2 Minuten? Und wir wissen alle, wenn jemand fragt, hast du mal 2 Minuten? Es dauert niemals 2 Minuten. Ja? Und ich möchte auch gar nicht per se jetzt Social Media an sich verteufeln, weil das ist vielleicht das sichtbarste Symptom, aber das ist natürlich nicht der Haupttreiber, sondern es ist die vielen Kontextwechsel. Ja, ich weiß nicht, wie viele Programme du vielleicht an einem ganz normalen Arbeitstag hier bei den Energiewerken offen hast. Wir haben ein Excel-Sheet, wir haben eine PowerPoint-Präse, wir haben ein E-Mail-Postfach, wir haben vielleicht ein LLM, ein KI-Modell, haben interne Chats. Ja, und dieses permanente Reagieren. Ja, das heißt, wir sind ja nicht mehr aktiv, sondern wir reagieren häufig nun auch auf all die Bälle, die uns zugeschmissen werden. Dann kommt natürlich eine fehlende Erholung dazu, ne? So nach dem Motto, alle sagen, oh, Pausen sind wichtig. Und der oder diejenige, die es am lautesten postulieren, sitzen dann gerne mit links ein Sandwich oder ein Apfel und mit der rechten Hand wird die Präse noch glatt gezogen und das ist dann die viel zitierte Mittagspause. Ja, und dann natürlich auch die sogenannte Mental Load Platte, also alles, was wir einfach ja auch gedanklich, sei es jetzt eine Care-Arbeit, ne, pflegebedürftige Angehörige, der Handwerkstermin, der Zahnarzttermin, der verschoben werden muss, vielleicht ein Streit mit einer Partner oder Partnerin, das sind all diese winzigen Mosaiksteine, die uns jeden Tag ja bleischwer auf den Schultern liegen. Und wenn wir vielleicht nicht gut für unsere Grundbedürfnisse gesorgt haben, dass eben der Schlaf in der letzten Nacht vielleicht nicht so gut gewesen ist, dass wir vielleicht auch nicht für ausreichend Wasser, ja, uns gut konzentrieren können, vielleicht nicht genug gegessen haben, dann kommt das einfach schon ins Wanken. Und wenn wir dann natürlich viel Kontextwechsel haben, Abgabefristen, dann ist Fokus, Konzentration und Produktivität, ja, kommt natürlich ins Erlahmen. Und das sind letztlich die drei großen Metathemen, die Menschen in Organisation individuell und strukturell bewegen.
Also, liebe Damen, auch wenn dieses Gespräch sehr mitreißend ist, trinkt gerne was.
Walk your talk.
Gerne selber. Christine, Lena hat jetzt schon so ein bisschen über Social Media gesprochen, vorhin aber auch die KI gegrüßt. Es ist ja schon ein Werkzeug, was unser Leben auch leichter macht. Was beobachtest du im Zeitgeist? Wird KI wirklich als Entlastung erlebt oder schafft dieses Tool, wie eben auch die anderen, die Lena vorhin so aufgezählt hat, eher neue Erwartungen und damit auch neue Dringlichkeiten?
Sowohl als auch. Also wie immer leider. Ne? Es hat immer 2 Seiten. Also mit der KI schaffen wir ja noch mehr, also wenn man sich gut auf sie versteht. Aber ich finde, KI geht auch darüber hinaus, effizient zu sein. Ich finde, dass KI auch mittlerweile auch so ein emotionaler Begleiter geworden ist. Es gibt ja immer so die These im Raum, jetzt wenn man viel KI braucht, dann braucht man viel emotionale Intelligenz. Aber letztendlich kann die KI uns auch erkennen in unseren Bedürfnissen. Ich sage immer, sie ist ein bisschen wie so ein übereifriger Praktikant, der immer sagt, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun. Und ich habe aber auch gesehen, du hast das und das getan vor irgendwie 10 Tagen, vielleicht können wir das auch noch. Also sie geht schon weit über so eine Assistenz-Schreibkraft hinaus, sondern ist ja auch immer so ein bisschen auf den Sprung zu gucken, wie kann ich dir noch besser helfen oder auch zu fragen, hat es gestern einen besseren Tag und so. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn man irgendwann mal in seiner Familie lebt und nachts aufsteht und der Kopf schwirrt einem voller Gedanken und man fühlt sich nicht so gut. Und dann sitzt da so eine KI in der Küche, die ist 24 Stunden wach, guckt dich erstmal an und sagt, hast auch nicht so viel getrunken gestern. Also die ist so irgendwas dann zwischen Coach, Mutter, Vater. Ne? Das ist eine, die uns kennt und letztendlich ja zumindest so tut, als ist sie nur für uns da. Sie ist nie müde, sich mit uns zu beschäftigen. Sie hat keine eigenen Themen oder Bedürfnisse oder Traumata, die sie an uns heranbringen möchte. Und ich glaube, wir unterschätzen das noch vollkommen, wie sehr wir sie im Alltagsgebrauch, im Abfragen von du irgendwie, das weiß ich richtig oder hier habe ich was gesagt, was meinst du dazu, wie wichtig da sie für uns sein wird, weil wir haben auf sie nochmal ganz anders Zugriff auf andere Menschen, weil die haben keine 2 Minuten,
ja.
Aber die KI hat die 2 Minuten. Ne? Und ich glaube, die Wechselwirkungen davon, die können wir noch gar nicht überblicken. Natürlich macht sie auch Tür und Tor für Missbrauch. Natürlich kann sie Biases einbauen. Natürlich kann sie ganz viele Arbeitsplätze abbauen und so weiter. Aber wir wissen aus der Kulturwissenschaft, dass jede Technik, die angekündigt wird, bevor sie wirklich da ist, erzählt sie uns davon, wie die Welt sein wird. Das war mit Elektrizität so, das war mit Dampflok so. Und es ist meistens anders gekommen, weil wir die Wechselwirkung unmöglich überblicken können. Das kann die KI im Moment nicht immer selbst, weil auch da wieder neue Kategorien entstehen. Wir werden menschliche Erfahrungen mit ihr machen, daraus entstehen neue leere Felder der Sehnsüchte. Es wird wieder ein Dazwischen entstehen in einer Art und Weise, wofür wir kulturell noch keine Resonanz Kriterien haben. Wir können das nicht vergleichen. Also so können wir sozusagen mitwachsen und mit einer gewissen Entwicklungsgroßzügigkeit das im Blick behalten und gucken, wie wir uns dazu verhalten.
Lena, du hast ganz viel genickt bei Christines Ausführungen. Christine hat gesagt, wir werden menschliche Erfahrungen damit machen. Die stehen eben noch aus. Trotzdem ist es ja so, dass wir alle wissen, und das ist auch eins deiner Themen, dass dieser digitale Dauerrausch, diese ständige Erreichbarkeit eigentlich nicht gut für uns sind. Aber jetzt mal ehrlich, ist das nicht jetzt schon so gelebte Normalität, dass man dem eigentlich überhaupt nicht mehr entkommen kann?
Ja und kein Aber, sondern zum einen, klar, die Katze kriegen wir jetzt nicht mehr in den Sack oder den Geist nicht mehr in die Flasche, das ist vollkommen klar. Und gleichsam glaube ich, dass wir aber immer wieder neu entscheiden dürfen, was Technologien mit uns machen. Und ich werde nie müde, damit meinen Stopp den digitalen Dauerrausch-Vortrag damit zu starten, dass ich frage, ob ich das kostbarste Gut von meinen Zuhörenden bekommen kann. Und dann werde ich mir so, nein, es ist eure Aufmerksamkeit, weil ich glaube, das ist die Währung unserer Zeit und unser höchstes Gut. Und was ich mir ganz persönlich wünsche, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit früher oder später und lieber früher genauso schützen wie unsere körperliche Gesundheit. Ja? Und vor 20 Jahren war es total normal, in einem Restaurant zu rauchen. Ja? Das habe ich vor 18 Jahren auch nur mit einer Selbstverständlichkeit getan. Und heute würden wir den Kopf schütteln, wenn jemand im Restaurant oder in der U-Bahn oder ja früher noch im Flugzeug rauchen würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch Räume bekommen werden, die frei von Social Media, die frei von jedweden digitalen Dauerrauschen sind. Das ist einfach wieder heißt so, hey, nein, das ist dein höchstes Gut. Schütze deinen Fokus, ja? Und du entscheidest selbst, auch wenn es natürlich wahnsinnig schwierig ist, was ich in meine Gedanken und in mein Sichtfeld lasse. Und deshalb, lange Rede, wir sind unglaublich gefordert zu entscheiden, worauf richte ich meine Energie, meinen Fokus.
Schütze deinen Fokus, hast du gerade gesagt. Das höchste Gut sei die Aufmerksamkeit. Kann ich alles total mitgehen. Christine, für mich ist ein ganz hohes Gut, was uns aber vielleicht auch ein bisschen abhanden kommt, aufgrund dieser ganzen technischen Hilfsmittel, die wir, wie du vorhin ausgeführt hast, immer mehr in Gebrauch haben, ist der Begriff der Geduld. Denn wir haben alles plötzlich verfügbar und wir müssen ja eigentlich gar nicht mehr so geduldig sein. Wie nimmst du das wahr? Ist Geduld gerade am Aussterben?
Ich glaube eher, dass es ein Mythos ist, dass wir nicht geduldig sein müssen. Die Technik verspricht uns das, weil es ist immer alles nur ein Klick entfernt. Aber wir alle machen fast täglich die Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Und für dieses Nicht-Funktionieren, der Drucker springt nicht an, die Seite ist nicht verfügbar, das geht gerade nicht, das lässt sich nicht verbinden, man hat das Update vergessen. Es sind unendliche Sollbruchstellen in der technischen Kommunikation, die uns eine unglaubliche Geduld abverlangen. Wie oft steht man da und sagt, muss ich es jetzt neu starten? Muss ich den Techniker anrufen? Was sagt Google, KI, wer auch immer dazu? Was kann ich jetzt machen? Wie komme ich dahin? Ne? Also wir brauchen wahnsinnig viel Geduld, diese digitale Vereinfachung jeden Tag am Laufen zu halten, weil sie ist nicht die ganze Zeit kompatibel. Also halte ich das für einen Trugschluss. Was, glaube ich, eher der Konflikt ist, dass uns beigebracht wird, dass das keine Geduld braucht. Und dass wir uns dann wahnsinnig aufregen, wenn es uns doch Geduld abverlangt, weil es nicht funktioniert. Ich glaube, da haben wir wieder diesen Clash von Ideal und Wirklichkeit. Und dafür geduldiger zu werden, also zum Beispiel, manchmal funktioniert die Technik gar nicht, da muss man es auch mal einen Tag ruhen lassen. Wie viel Geduld braucht man dafür? Wie viele Leute kenne ich, die jetzt irgendwelche KI-Systeme haben und die auf einmal sagen, dein Datenvolumen ist aufgebraucht, du bist zurückgesetzt bis 22 Uhr. Die drehen durch, aber die brauchen dafür auch eine Form von Geduld. Das heißt, wenn man sich so einen Begriff anguckt, dann liegt es immer nahe zu sagen, wie war die Geduld früher für uns? Und nochmal, das hilft uns in der Zukunftsperspektive nicht weiter, weil wir werden den Begriff Geduld anders füllen. Wir werden den anders framen, der wird in einem anderen Kontext auftreten. Ne? Geduld war früher vielleicht auch das Aushalten von Führungspersönlichkeiten oder von Leuten, die uns gesagt haben, wie wir zu sein haben. Geduld war vielleicht, sonntags in die Kirche zu gehen und die Predigt über sich ergehen zu lassen. Das können wir alles heute nicht vergleichen. Heute brauchen wir Geduld, wenn es nicht so funktioniert, wie man uns versprochen hat, dass es funktioniert. Und so wird dieser Begriff Geduld sich wandeln und was er für uns bedeutet. Also er ist da, aber er wird neu gefüllt.
Da dies der Podcast der Hamburger Energiewerke ist, muss ich diese Steilvorlage nutzen, um auch bei den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Geduld für die Energiewende zu werben. Denn ja. Transformation braucht eben auch Geduld und Innovation. Von der großen Energiewende in dieser Stadt zur persönlichen Energiewende. Ja. Lena, du hast ja schon gesagt, du glaubst, es gibt irgendwann oder gibt vielleicht jetzt schon diese sozusagen Räume, die einen digitalen Detox ermöglichen, dass wir die schaffen können. Jeder redet davon, aber wie gelingt uns das eigentlich wirklich? Also weg von diesem Dauerbetrieb, weg von dem Verschleiß hin zu einem Umgang mit den eigenen Kräften, der auch tatsächlich längerfristig trägt.
Das ist natürlich jetzt eine richtig große Frage, Christina. Mir geht es in meiner Arbeit immer darum, Fragen auf einer Metaebene zu verbinden mit ganz handfesten Strategien und Hacks. Was meine ich damit? Ich bringe immer ganz gern so ein ganz basales Diätbeispiel. Also wenn jetzt ein mehrgewichtiger Mensch beispielsweise sagt, ach, ich möchte ein paar Kilos verlieren, dann kann man ihm oder ihr sagen, pass mal auf, isst die Dinge mal, isst die Dinge nicht, mach mal das Training. Und dann wird er oder sie vermutlich über kurz oder lang Kilos verlieren. So. Wenn er oder sie sich aber nicht im stillen Kämmerlein in innerer Klausur wirklich mal damit auseinandersetzt, wann greife ich denn zur zweiten Schokolade, zur dritten Tüte Chips, zur vierten Pizza, um jetzt auch hier mal ein paar Klischees zu bemühen, weil ich vielleicht gerade traurig bin, weil ich einsam bin, weil ich gelangweilt bin, dann bringen ja die besten Diät-Tipps nichts. Und genauso empfinde ich meine Arbeit, wenn es um das Stoppen des digitalen Dauerrausches geht, dass wir erstmal schauen müssen, wann wird es denn mit meinem Fokus und mit meiner Konzentration eigentlich schwierig? Ja? Bin ich vielleicht im Homeoffice, im Remote Work einsam? Ja? Oder kann ich im Büro, im Großraumbüro mit den anderen nicht gut arbeiten? Bin ich vielleicht sogar im Bore-out, dass all die Dinge, die auf meinem Schreibtisch landen, wo ich mir denke, pff, ja, nee. Ne? Und solange wir uns diese Fragen nicht stellen, auch da wieder, ne, kann es das ganz Basale sein, ich habe nicht ausreichend geschlafen, ich habe ganz viel auf einer Mental Load-Platte zu laufen. Wenn diese Fragen nicht grundsätzlich geklärt sind, dann muss ich jemandem nicht mit Zeitmanagement kommen. Und ich persönlich spreche auch lieber von Energiemanagement, weil Zeit können wir nicht managen. Und Zeit ist auch, ja, ich will jetzt nicht eine weitere Metaebene aufmachen, ist aber auch ein strukturelles und ein demokratisches Thema, ja. Weil wir sind ja auch in der glücklichen Lage, uns mit solchen Themen auseinandersetzen zu können. Wenn ich jetzt ganz andere Themen habe, dann fällt das erstmal weg, weil dann muss ich vielleicht erstmal so viel Geld verdienen, dass ich überhaupt meinen ganzen Alltag am Laufen halten kann.
Das ist eine sehr schöne andere Bedeutung, die du dem Begriff Energiemanagement gibst. Ja. Der wird natürlich hier im Unternehmen ganz anders gedeutet und interpretiert.
Ja, na klar.
Christine, ein Begriff, der mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch immer wieder begegnet ist, ist auch der Begriff der Entschleunigung. Da interessiert mich natürlich die Frage an die Zeitgeistforscherin. Kannst du das feststellen? Ist das schon fast ein Trend oder wie sieht's aus um dieses Wort und seine Bedeutung?
Eine Entschleunigung ist ja so ein Indiz dafür, dass wir uns davon erzählen, wovon wir uns erholen wollen. Ne? Und wie gesagt, Zeitgeist hat sehr viel damit zu tun, sich von herrschenden Bedingungen zu erholen. Und wir haben ja Beschleunigung, wir haben Verdichtung, es passt immer mehr rein und wir wollen uns entschleunigen. Aber auch hier gilt es wieder, sich zu fragen, wie füllen wir Entschleunigung kulturell auf? Sitzen wir dann wirklich ganz ruhig auf dem Stuhl oder sitzen wir ganz ruhig auf der Wiese? Machen alle von uns Meditation? Ist Entschleunigung denn wirklich die Abwesenheit von dem, was wir in der Beschleunigung tun? Oder bündeln wir dann, wie du das so schön sagst, unsere Aufmerksamkeit? Es kann sein, dass Entschleunigung bedeutet, dass das eher eine Aufmerksamkeitsqualität ist, als die Abwesenheit von Tun und Machen. Also das meine ich, man muss mal genau gucken, sonst fällt man immer in diese Falle von Entschleunigung ist, dass man selber einen Kuchen backt und irgendwie noch strickt und das Zimmer dekoriert. Aber die Frage ist, wenn wir eine Konstruktion haben, die sich von dem, was ist, erholen möchte, dann muss man genau gucken, wie erholen wir uns denn? Was machen wir in der Abwesenheit von Beschleunigung? Und ich glaube, in diesem Fall ist es Aufmerksamkeit, ungestörte Aufmerksamkeit. Und es geht mir um eine Qualität der Aufmerksamkeit als das Abwesensein von Tun und Machen.
Wie erholen wir uns denn? Das ist natürlich eine Frage, auf die wir alle gerne eine Antwort finden würden. Lena, dein Buch erscheint im August, also ausgerechnet dann, wenn eigentlich alle erholt aus den Urlauben zurückkommen sollten und der frisch geladene Akku auf den Alltag trifft. Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben, genau in diesem Moment, wenn der Trott wieder eintritt?
Ja, es sind auch interessante Worte, glaube ich, aus der Perspektive einer Zeitgeistforscherin, vielleicht auch Christine, ne, mit Trott. Und ich bezweifle auch einmal ganz ketzerisch gesagt, ob die Urlaube von all den Menschen immer so wahnsinnig erholsam sind. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche den Menschen nicht, dass sie mit dem vollen Akku wiederkommen, weil, ja, verdutzte Gesichter. Denn ich wünsche mir, dass wir alle einen solchen Alltag leben, wo wir gar nicht von einem Akku zehren, sondern einfach so viel uns immer wieder aufladen, dass es gar nicht des viel zitierten Akkus bedarf. Ja? Und wenn es eben um die Entschleunigung und in die Erholung geht, bin ich immer eine große Freundin vom sogenannten Kontrastprogramm. Ja? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Schreibtischtätigkeit habe und ich bin sehr, sehr viel im logischen, im strukturierten, im analytischen Denken gefordert, dann wäre es ein Kontrastprogramm, wenn ich in der sogenannten Pause für die Erholung, für das Füllen der Akkus vielleicht etwas mache, wo ich ganz andere Gehirnbereiche stimuliere. Ja? Wo ich vielleicht im Gespräch bin, wo ich vielleicht was Kreatives mache und das muss ja nicht die Staffelei sein, sondern vielleicht einfach lese, nach draußen schaue, mich ein bisschen bewege. Also auch wieder vermeintlich ganz, ganz banale Dinge, aber in Balance zu bleiben, entschleunigt zu bleiben, entspannt zu bleiben, unabhängig von einem Urlaub, von einer Auszeit, das dürfen wir einfach in einem Alltag hoffentlich leben, dass wir einen Akku gar nicht benötigen.
Schöne Worte, Christine, von dir wünsche ich mir zum Ende unseres Gesprächs, dass du auch unsere anderen Gehirnbereiche ein bisschen stimulierst und wir gemeinsam in die Zukunft schauen. Wenn du dir mal vorstellst, wie könnte es aussehen in der nahen Zukunft, sagen wir im Jahr 2035, wird sich unser Verhältnis zu Zeit, zu Energie nochmal grundlegend geändert haben oder ist das ein Phänomen, was sowieso permanent neu verhandelt wird? Und was müsste sich im Bewusstsein ändern, damit wir hier in Hamburg nicht nur schneller, sondern klüger mit unseren Kräften umgehen?
Ich kann mir vorstellen, dass unsere Vorstellung von Energie sich wandelt. Ich bin da ganz bei Lena. Ich glaube, die Energie wird wertvoller, sowohl aus den Ressourcen, die wir brauchen, um unsere Geräte, unser Leben am Laufen zu halten, als auch von uns selbst. Und ich glaube, im Moment sind wir noch so an so einem in so einer Übergangsphase, wo wir denken, dass wir unsere Energie endlos extenden können, eben durch genannte Praktiken, wenn ich noch mehr Sport, wenn ich noch den Morgengruß mache, wenn ich noch das Yoga reinkriege und jetzt doch noch Avocado zum Abendbrot esse, ne? Also jetzt auch um Klischees zu bedienen, wie du so schön sagst, Lena. Wir versuchen unsere Energie die ganze Zeit zu extenden. Und wir werden natürlich in den nächsten 10 Jahren feststellen, dass wir das nicht extenden können. Und dass es dann auch nicht mehr reicht, 2 Wochen in Urlaub zu fahren. Und das ist auch eine gute Frage, ob dann auf einmal von 100 auf 0 am Strand sitzen, ob das dann wirklich dann am Ende die Erholung ist oder wie es dann wieder mit Mückenstichen und schreienden Kindern und der Konflikt in der Ehe flammt nochmal richtig auf und so, ne? Das ist dann wieder das Ganze dazwischen, von dem ich rede. Also das wäre auch ein Wunschdenken. Ich weiß nicht, ob wir es dann am Ende anders müssen. Aber dass unsere Energie auch als etwas Endliches angesehen wird und wir eben auch wissen, wie wir sie verkaufen, wie wir sie für uns selber brauchen, dass wir da sozusagen noch professioneller werden im Umgang mit unserer Energie, so wie wir auch professioneller werden im Umgang mit energetischen Ressourcen.
Okay, es reicht also nicht, 2 Wochen in den Urlaub zu fahren. Ja, was reicht denn dann? Da habe ich eine Abschlussfrage, die ich euch beiden stellen werde. Ich fange gerne mit dir an, Lena. In den Urlaub fahren reicht also nicht.
Okay.
Gerne in einem Satz, denn du weißt, Aufmerksamkeit ist ja das höchste Gut.
Oh weia, ja.
Für alle Menschen, die wirklich das Gefühl haben, ständig auf Reserve zu laufen. Was ist denn der ultimative Tipp?
Oh weia, das ist natürlich jetzt total vermessen. Schöne Frage und gleichsam, wer bin ich, da einen Tipp abzugeben?
Kann ja auch sehr persönlich sein.
Okay, rausstreichen statt reinquetschen.
Super, klingt total gut, nehme ich. Christine, wie sieht das bei dir aus? Hast du einen Tipp?
Kulturwissenschaftlich gesehen, wenn man unter Druck gerät und man denkt, man genügt nicht und man muss mehr, immer die Frage stellen, wem dient es? Welchem Interesse dient es, dass ich das jetzt alles so mache und möchte ich dieses Interesse bedienen? Weil damit gibt man das Thema ans System ab und hat es nicht mehr auf der persönlichen Schulter.
Und wir geben jetzt leider gleich schon wieder die Mikros ab. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich möchte mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für eure unterschiedlichen, sich aber sehr, sehr gut ergänzenden Perspektiven auf dieses Thema bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die tollen Fragen.
Ja, vielen Dank für die tollen Fragen.
Danke für die tollen Antworten. Mein Fazit ist, Hamburg wird eine zukunftsgerechte Stadt. Aber nicht, weil wir schneller werden, sondern weil wir klüger mit unseren Kräften umgehen. Als Energiewerke wissen wir, ein gutes System läuft nicht permanent auf Volllast. Es hat Speicher, Puffer und Reserven. Das gilt genauso für Menschen. Denn die wichtigste Energiequelle dieser Stadt sind die Menschen, die in ihr leben. Und jetzt an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wat nu? Was ist eure persönliche Energiequelle? Und welche Zeit holt ihr euch zurück, um sie anzuzapfen? Schreibt uns eure Ideen. Lena Wittnebens Buch, Ganz gelassen unperfekt, erscheint übrigens am 27. August im Campus Verlag. Mehr Infos auf lenawittneben.de und bei deinen lokalen Buchhändlern. Christine Frats neues Buch zu Zeitgeist und Gesellschaft gibt es seit dem 13. Juli in den Buchläden. Mehr Infos auf zeitgeistforschung.com. Bis zur nächsten Folge von Hamburg Wat Nu, wie immer am ersten Montag des Monats. Bleibt neugierig, ladet eure Akkus auf und passt gut auf eure Energie auf. Dieser Podcast wird gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.